Ich habe euch was mitgebracht. Wir haben in unserer Gemeinde gibt es ein Prophetie-Team. Und die hat mir am Anfang, am 9. hat die mir einen Impuls geschrieben. Und diesen Impuls, den möchte ich jetzt ausführen. Und zwar hat sie, wir haben gebetet im Prophetie-Team und sie hatte den Eindruck, dass ich euch sagen soll, diese Bewegung, die Ansgar Kirche, hat den Mantel, das Erbe der Vergangenheit liegen gelassen. Aber keine Sorge. Und sie hatte den Eindruck, dass ich über euch aussprechen soll, dass das Gott euch wiedergeben will, denn er hat es euch überhaupt, er wollte es euch nie wegnehmen. Und ich soll euch vom Herrn sagen, ich habe euch nie verlassen und euch nicht vergessen. Es beginnt Neues. Ich liebe euch. Und ich glaube daran, dass ich das in Autorität über euch aussprechen darf. Ja, dieser Mantel, den Gott dieser Bewegung gegeben hat, der ist da. Der ist verfügbar. Diesen Mantel von Erweckung für Deutschland, von Erweckung für viele Städte, der ist auf euch. Und der soll stark werden und der soll gesegnet sein. Und ich segne euer geistliches Erbe. Ich segne das, was Gott für euch bereithält. Und ich sage, als gerade im Bewusstsein als Vertreter der Wiener Bewegung, sage ich, wir haben Freude an euch. Und wir werden euch anfeuern. Wo immer wir können, werden wir versuchen, euch anzuschieben und zu segnen. Wir können nicht genug Gemeinden in Deutschland gründen. Es geht gar nicht. Also von daher, ja, also es kann nie genug haben. Und deswegen, ich bin begeistert über jede Gemeindegründung. Und wenn ihr noch eine Ansgarkirche in Speyer gründen wollt, nur zu. Weil ich glaube, dass es, ich habe gelernt, je mehr Boote im Wasser sind, desto größer ist der Fischfang. Sagt das euch was? Ja. Je mehr Boote im Wasser, desto mehr Fische können wir fangen. Ja. Einverstanden? Ja. Gut. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, was ich heute Abend mache. Zuerst möchte ich euch erzählen von der Speisung der 5000. Das ist gute alte Vineyard-Tradition. Das habe ich von John Wimber schon gehört. Ich weiß nicht, wer diese Predigt kennt. Aber es ist... Genau. Unvergesslich, absolut. Ich kann es nicht so gut wie er, aber ich versuche es. Ja. Es steht in Matthäus 14 und in Matthäus 14 ab Vers 13, da heißt es, und als die Volksmenge es hörte, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. Und als Jesus ausstieg und sah diese große Volksmenge, wurde er innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Also das reflektorisch, ja. Er sieht die Leute, er sieht sie in ihrer Not und er heilt die Kranken. Und dann geht die Geschichte weiter. Und als er aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlasst die Volksmenge, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und das ist Mission Impossible, ja. Weil das waren 5000 Männer und wir können wirklich glauben, also wenn die alle da waren, waren es 15.000 Leute. 5000 Männer plus Frauen plus Kinder, das ist eine Schätzung, eine Minimalschätzung, 15.000 Leute waren da versammelt. Oder mehr. Und das Interessante ist, diese Geschichte kommt ja auch in mehreren Evangelien vor. Und das eine Mal heilt Jesus alle Kranke, das andere Mal fing er eine lange Predigt an. Ja. Also dem einen war wichtig, Jesus hat lang gepredigt, dem anderen war wichtig, er heilte sie alle. Also und wahrscheinlich hat er beides gemacht, nicht? Und es ging lange. Und dann kam die Geschichte mit diesem Essen und er sagt zu den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagten zu ihm, wir haben nichts hier als nur 5 Brote und 2 Fische. Er aber sprach, bringt sie mir her. Und das Erste, was man daraus lernt, ist, nie unsere Ausgangssituation ist für Gott entscheidend, ob wir Leute satt machen können. Ja? Also es gibt ja dann immer noch, gibt ja die Ausleger, die sagen, okay, das war eigentlich das Frühstück eines kleinen Jungs, es waren so kleine Tortillas, 5 kleine Tortillas und so 2 stinkige Fischchen, ja, und das war alles, was er hatte. Aber für Jesus scheint es überhaupt kein Problem zu sein. Egal, was du hast, egal, was du hast, Jesus sagt, bring's mir. Und das bisschen, was du hast, ist garantiert zu wenig für den Auftrag, den du hast. Und zwar immer. Ohne Ausnahme. Und dann ging es so, und er befahl, die Volksmänner sich auf dem Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und 2 Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern. Und die Jünger aber gaben sie der Volksmenge. Und sie aßen alle, wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Handkörbe voll. Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Die haben 12 Körbe aufgehoben von diesen kleinen 5 Tortillas und 2 kleinen Fischen. Und das war immer so nett, wenn John Wimber das erzählt hat, er hat das so gespielt, hat gesagt, also da gab es ja diese Tricks so, also eigentlich haben die Vermehrung nur die sehen können, die gedient haben. Also das war einer der Prinzipien. Du siehst nur die Zeichen und Wunder, wenn du dienst. Das ist Hammer. Das ist schon also könnte man schon nach Hause gehen, ist schon genug Erkenntnis. Ja? Wenn wir dienen, wenn wir den Job machen, sehen wir die Dinge. Wir sehen sie nie, wenn wir uns hinsetzen und sagen, lieber Gott, mach mal. Macht er nicht. Ja? Sondern während wir gehen. Und dann war das Witzige, ich kann mich noch erinnern, dann Petrus hatte so den Fisch in der Hand und der Fisch guckte ihn an und er guckte den Fisch an und am Anfang waren sie ganz verschüchtert und haben gar nicht versucht, erstmal zu zeigen der Menge, wie wenig sie hatten, ja. Weil ich meine, da sind Leute, die haben Hunger, 15.000, und gucken alle auf dich und glauben, du gibst ihnen jetzt was zu essen. Und du hast irgend so was Undefinierbares, Winziges. Ich meine, wenn Jesus die Brote zerteilt und die Fische zerteilt sind, sehen sie ja noch weniger aus, nicht? So ein halber Fisch ist viel weniger als ein ganzer. Ja? Und jetzt läufst du damit rum hier und hast echt Berührungsängste, den Leuten zu zeigen, was du denn zu geben hast, weil es ja eigentlich gar nichts ist. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Christen manchmal so viel Schau um sich selbst machen, weil sie einfach Angst haben zu zeigen, was sie denn wirklich haben. Und das ist immer furchtbar wenig. Also ich kann Leute nicht heilen und meistens habe ich die Hosen mehr voll als die Leute, für die ich bete, ja. Und dann geht Petrus hin und John Wimber hat sich dann immer überlegt, wo das Wunder passiert ist. Er hat also behauptet, es ging in dem Augenblick los, wo der im Grunde genommen diesen Fisch gibt, ja, und dann ganz schnell weggeht und plötzlich merkt, dass der Fisch wieder da ist. Und dann hat er es halt natürlich schnell kapiert und dann wurde er immer eifriger am Austeilen und da, ja, also so. Und so ähnlich funktioniert das auch geistlich, wenn ihr für Kranke betet. Am Anfang habt ihr das Gefühl, es geht gar nicht. Und dann merkt ihr plötzlich, dass Gott es multipliziert in eurer Hand. Dass Gott es multipliziert in eurem Leben. Und dann wird man immer eifriger. Also, ich weiß, ich habe das erst als die Predigt, die ging 1,5 Stunden. Das war jetzt wirklich die Short-Version von der Short-Version. Das erste Mal, wo ich die gehört habe, 1,5 Stunden zelebriert, wir lagen alle vor Lachen am Boden, weil der konnte das so, deswegen, ich versuche es gar nicht zu kopieren, etwas, was so gut ist, so ähnlich wie Dinner for One, das darf nie verfilmt werden, das muss man so sehen, wie das in Englisch jemals gedreht wurde. Da darfst du keine zweite Version machen, es wird nur schlechter. Ja? Also das ist genauso, also ich traue mich nicht, diese Predigt so zu halten, weil die kann nur schlechter werden. Ja? Also, aber ich weiß noch, nach 1,5 Stunden gucke ich auf meine Uhr und dachte, es wären 10 Minuten vergangen. Das war wirklich, mein Zeitgefühl war völlig ausgeknipst. Ja? Die Gegenwart Gottes war so stark, weil da steckt so viel Wahrheit drin. Jesus weiß, dass seine Jünger nichts zu geben haben. Er weiß, dass du nicht heilen kannst. Und er weiß auch, dass du dir allen Mut zusammen glaubst, um jetzt zu jemandem hinzugehen und für den zu beten. Und genau darin liegt der Schatz. Er nimmt es nämlich in seine Hand. Und dort vermehrt es sich und er gibt es aus mit dem Vermehrungspotenzial zurück in deine Hand. Und wenn du dann gehst und Hände auflegst, dann ist es wirklich der Herr, der die Hände auflegt. Und es vermehrt sich und die Kraft wird groß und mächtige Dinge geschehen durch deine Hand. Und dann hüte dich davor, eingebildet deswegen zu sein. Weil es ist nie du, es ist immer er. Aber nur die bereit sind, es auszuteilen, nur diejenigen, die bereit sind, weiterzugehen, die sehen die Wunder. Das ist der Grund, warum ich mich in allen Erweckungen immer ins Ministry-Team reingewählt habe. Also ich war im Ministry-Team in Toronto, ich war in Pensacola, ich war in Lakeland, ich war überall im Ministry-Team. Weil ich gewusst habe, das hatte ich halt eben von klein auf gelernt, die Leute, die dienen, sehen die Wunder. Und deswegen war ich immer Fänger. Weil dann habe ich was gemacht und konnte zugucken, wie es passiert. Und das hat wirklich funktioniert, wirklich. Kann ich wirklich hoch empfehlen. Eine gute Methode zu sehen, was Gott tut. Und es ist unglaublich, was Gott tut. Also das war das Erste. Das Zweite ist, normalerweise lerne ich jetzt an der Stelle den Leuten das Fünf-Schritte-Modell. Aber das klappt von der Zeit einfach nicht. Und deswegen möchte ich eigentlich nur zu dem Punkt gehen und sagen, also wenn ihr es noch nicht kennt, das Fünf-Schritte-Modell, das Fünf-Schritte-Modell ist ein Starter-Modell. Das heißt, das ist wie beim Fahrradfahren, sind es die beiden Stützräder, rechts und links, solange bis man selbst ein Gefühl entwickelt hat, wie das funktioniert. Der Vorteil von diesem Fünf-Schritte-Modell, was von John Wimber und eigentlich von Francis McNutt, von diesen zwei Leuten da hervorgebracht wurde, der Vorteil davon ist, es hat innere Heilungsaspekte da drin. Und viele Leute verstehen ja viele Effekte beim Heilungsgebet nicht. Die verstehen zum Beispiel nicht, warum bestimmte Krankheiten wiederkommen. Es liegt daran, dass sie, also es gibt heute so Leute, die fahren halt rum und sagen, hey, ist nur die Power und ich mache das hier und peng und super. Und das funktioniert dann auch für den Abend und zwei Wochen später ist die gleiche Krankheit oft schon wieder da. Der Punkt ist, wir müssen begreifen, den Menschen können wir nie isolieren. Seine Krankheit ist ein Teil seines ganzen Systems. Also der ist nicht nur krank, sondern da gibt es auch einen Aspekt in der Seele und es gibt eben einen Aspekt in seinem ganzen Bewusstsein. Und wenn wir Menschen begegnen und für Heilung beten, dann müssen wir das berücksichtigen, dass es da Zugänge gibt. Ein Beispiel. Es gibt nicht selten zum Beispiel Zusammenhänge zwischen Krankheiten, die sich im Nierenbereich und im bestimmten Flüssigkeitsbereich des Körpers, die in Zusammenhang stehen mit Bitterkeit. Ja? Natürlich kannst du hingehen und sagen, okay, lieber Gott, heil jetzt dieses Rheumaschub oder mach das Rheuma weg oder mach die Arthritis weg oder sowas. Ja? Und Gott hört es auch, tut es. Aber wenn im Herzen sich bestimmte Dinge nicht umstellen, ist die Chance, dass es wiederkommt, ziemlich groß. Jetzt hört ihr mich aber nicht sagen, ganz wichtig, dass jemand, der das hat, dass der bitter ist. Das habe ich nicht gesagt, das ist ungleich, ist nicht gleich. Sondern das ist nur ein Hinweis. Und ich habe über die Jahre viele Hinweise gelernt, weil es gibt Dinge, es gibt einen Zusammenhang zwischen bestimmten Dingen in unserem Leben und bestimmten Krankheiten, die wir haben. Nicht zwingend. Und ich kann dir auch nicht sagen, wie hoch der Prozentsatz ist. Ich kann nur sagen, es ist ganz gut, irgendwann eine Datenbank im Kopf zu haben über diese Dinge. Und zu wissen, das hängt vielleicht damit zusammen. Und beim Fünf-Schritte-Modell, dort entdecken wir solche Zusammenhänge, weil wir Menschen ja anfangen zu fragen. Wir fragen sie im ersten Schritt, sagen sie, wann hat es denn angefangen? Wo kommt es her? Was ist es eigentlich, was du hast? Nehmen Kontakt auf mit den Menschen. Im zweiten Punkt überlegen wir uns, welche Rollen soll ich von Gott her einnehmen? Nicht? Also die Wahl des Gebetes. Komme ich jetzt hier als Diener, als Mittler zwischen Gott und diesen Menschen oder komme ich als königlicher Sohn des lebendigen Gottes und ich befehle, dass es zu gehen hat? Und Das sind eben zwei Dienste. Wir sind ein königliches Priestertum. Das ist im Neuen Testament die Vereinigung, die im Alten Testament nicht möglich war. Im Alten Testament durfte ein König niemals ein Priester sein und ein Priester niemals ein König sein. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und wenn sie das gemacht haben, haben sie Ärger mit Gott gekriegt. Und zwar richtig. Und im Neuen Testament sind wir plötzlich königliches Priestertum. Genau die Verheiratung dieser beiden Dinge. Deswegen ist unser Dienst auch in diesen beiden Richtungen gerichtet. Einmal Fürbitter zu sein. Und wenn ich auf der Straße bin und bete für Leute, habe ich festgestellt, Menschen verstehen auf der Straße Fürbitte besser, als wenn ich plötzlich rumgebiete. Seid ihr mit mir? Wir haben übrigens einen Test bei uns in der Schule gemacht, das weiß der Benjamin und der Daniel auch noch gut. Wir haben den Test gemacht, wir haben gesagt, eine Woche lang beten wir für jeden, der uns an die Finger kommt, da dürfen wir nur Fürbitte machen. Ja? Und wer nicht schnell genug auf dem Baum war, bei drei, für den haben wir gebetet, egal wo. Ja? Und das zweite Woche, da durften wir nur gebieten, da durften wir nicht Fürbitte machen. Und dann haben wir ausgewertet, wo hat Gott mehr geheilt? Also ich meine, das ist natürlich doof, aber ich weiß. Aber es hilft. Ja, es hilft einfach mal, sich genau hinzugucken. Wir haben Gott gebetet, haben gesagt, es geht uns nicht ums Recht haben, aber gesagt, zeig uns doch mal, was deine Prämisse ist. Was denkt ihr, was rausgekommen ist? Beide gleich. Amen. Das heißt, Gott macht es so, wie er möchte und wir werden nicht drum herum kommen, ihn zu hören, wie er es jetzt will. Und das Dritte ist, dass wir dann beten. Und da gibt es natürlich so ein paar Hinweise, wenn ihr jetzt nachher auch hier füreinander betet, stoppt doch mal den Tremolo. Also kennt ihr den christlichen Tremolo? Das ist die automatische Zungensprache, wenn jemand anders für dich betet. Ja, stopp. Halt die Klappe einfach mal. Empfang doch einfach mal. Musst du immer senden und empfangen gleichzeitig? Das gibt Kauderwelsch im Himmel. Ja, es ist wichtig, wenn man für sich beten lässt, dass man auch mal still ist. Ja? Und du kannst Gott eh nicht bezirpsen. Glaubst du, der glaubt, du bist heiliger, weil du jetzt loslegst? Also, Empfangshaltung. Ja, weil das funktioniert. Und manchmal sagen wir dann, hey, entspann. Und je entspannter jemand ist, desto mehr kann er empfangen. Da gibt es einen echten Zusammenhang zwischen Entspannen und Empfangen. Das Dritte ist, dass man irgendwann auch mal nachguckt, was macht das Gebet oder was macht der Mensch mit dem Gebet, was ich mache. Und das ist, da überlegt man sich, höre ich auf oder mache ich noch eine Runde, fragt besser nochmal, worum es geht. Und der fünfte Punkt ist, dass wir ihm Hinweise geben für die Zukunft und die nur mit größter Vorsicht. Das war der Kurzschnelldurchgang. Wenn euch das interessiert, draußen haben wir so ein Kärtchen, das nennen wir Beten à la carte. Ja? Da stehen diese fünf Schritte nochmal als Gedankenstütze passend in die Bibel drin. Genauso empfehle ich euch auch dieses Handbuch, und zwar nicht deswegen, weil ich es geschrieben habe, sondern weil das alles ist, was ich eigentlich gerne gesagt hätte und ich nicht dazu komme, es zu sagen. Genau. Mir wäre es nämlich jetzt noch wichtig, euch wirklich zu ermutigen, diese Gebete anzufangen. Und ich habe euch diese fünf Schritte, ich gehe nämlich davon aus, die meisten von euch wissen das sowieso, vorwärts und rückwärts, und deswegen brauchte ich das jetzt nicht tief zu machen. Ich wollte nur für die diese so ein kleines Modell entwerfen. Es ist immer gut zu fragen, für was man beten soll. Es hilft einfach. Ja, also nur Jesus wusste im Voraus, was in den Leuten drin ist. Also deswegen, Fragen hilft. Mir wäre es nämlich noch wichtig, euch ein paar Aspekte des Heilungsgebetes vorzustellen, bevor wir für die Leute zu beten beginnen. Und dieses habe ich in einer schönen PowerPoint, wie ihr hier seht. Aspekte des Heilungsgebetes. Es ist so, macht das oder macht das nicht? Ist er wieder abgestürzt? Nochmal starten. Ah, doch, guck. Also. Jetzt Männchen kommt. So. Also John Wimber hat sich darüber geäußert, dass wir den ganzen Dienst tun müssen. Also das gilt nicht nur für die Vineyard, das gilt für alle. Dass nämlich, wenn wir nur einen Teil des Evangeliums tun, also wenn wir es nur proklamieren, das Evangelium und die Heilung, und nicht demonstrieren, tun wir nur die Hälfte des ganzen Jobs. Wir müssen also beides tun, das Aussprechen, unser Vertrauen und unser Glaube, dass Gott die Menschen heilt, aber wir müssen es auch genauso tun. Deswegen habe ich mir überlegt, ich möchte einfach mal ganz simple Faktoren zusammenziehen. Es gibt nämlich immer die Frage, was passiert, wenn nichts passiert. Es gibt viele Menschen, die Gedanken und Fragen haben und die meisten davon sind auch sehr berechtigt. Und sie wundern sich, sie haben doch jetzt alles richtig gemacht und es funktioniert trotzdem nicht. Und deswegen war es mir mal wichtig, aufzulisten ein paar grundsätzliche Faktoren, an denen wir selber arbeiten können, in unserem Verständnis und unserem Glauben, um das Level etwas höher zu schrauben. Das eine ist zum Beispiel Gebet. Wir wünschen uns alle, wir beten und wow, Heilung kommt. Super, alle sind glücklich, alle freuen sich, alle gehen nach Hause. Jetzt hat man Gebet untersucht. Man hat in Amerika eine Studie, sechs verschiedene Studien abgezogen und diese sechs verschiedenen Studien waren Zusammenhang von Gebet und klinischer Heilungserfolg. Die letzte Studie, die stammt aus dem Jahr 2006, es waren über einen Zeitraum von 10 Jahren ist das gemessen worden bei 1802 Leute. Und die Versuchsaufstellung erkläre ich nur einmal, weil die anderen ähnlich war und dann wisst ihr ungefähr, worum es geht. Also die Hälfte der Leute, von den 1802 Leute, die Hälfte der Leute, für die wurde nicht gebetet. Für die andere Hälfte wurde gebetet. Bei der letzten Studie hat man noch eine Unterscheidung gemacht zwischen denen, für die gebetet wurde, hat man die Hälfte dieser Gruppe nochmal geteilt und hat der einen Hälfte es gesagt, dass für sie gebetet wird und den anderen hat man es nicht gesagt. Und das Ergebnis war relativ massiv ernüchternd. Wisst ihr, was rausgekommen ist? Erstens, und jetzt haltet euch gut fest, die Leute, für die gebetet wurden oder die Leute, für die nicht gebetet, da gab es überhaupt keinen Unterschied. Und bei den Leuten, wo man es noch gesagt hat, verlief es noch etwas schlechter. Ich wusste immer, beten hilft nicht. Ja? Das zweite, die anderen drei Studien, die hier und bis die von 2001 bis 2005, einmal mit 748, 150 und 799 Leute, auch relativ repräsentativ gesehen, die hatten folgendes Ergebnis: für die, die gebetet wurde und für die, die nicht gebetet wurden, kein Unterschied. Also da gibt es schon mal was Positives, nämlich das, die Lüge, dass Gebet wie ein Placebo funktioniert, könnt ihr vergessen. Wissenschaftlich erwiesener Unsinn. Ist ja auch mal gut, ja? Okay, jetzt werde ich eure Schockstarre auflösen. Da oben, die zwei, die hatten folgendes, die zwei Studien waren wieder ähnlich. Und dort hat man festgestellt, dass es eine signifikante Veränderung zum Positiven gibt für die, die Gebet empfangen haben. Aber es war eine Studie von 91 und 88. Das beweist eindeutig, dass Jesus schon wiedergekommen ist. Ja? Und wir haben es nicht gerafft. Nee, Quatsch. Das Detail ist, wer gebetet hat. In der Studie hier unten, da hat eine katholische und eine protestantische Kirchengemeinde irgendwo in den USA völlig außer Acht gelassen, ob die gläubig, nicht gläubig sind, bekamen ein Freitagsfax mit den Gebetsanliegen. Und das war alles. Bei den anderen drei Gruppen haben Indianer, Moslems, Buddhisten, Hinduisten zusammen mit Christen gewirkt. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und in den zwei Studien hier oben, da haben nur Christen gebetet, die fest in einer Gemeinde sind, die eine persönliche Beziehung zu Gott haben und täglich ihr Andachtsleben leben. Also die Studien beweisen wissenschaftlich, was schon im Jakobus steht. Wahrlich, wahrlich sage euch, was ihr den Vater bittet, werde in meinem Namen, würde ich euch geben. Und viel vermag eines gerechten Gebets in seiner Wirkung, wenn es ernsthaft ist. Also wenn wir für Leute beten, lasst uns ernsthaft beten. Und gleichzeitig lasst uns in einer festen Beziehung zu Gott und seiner Gemeinde leben. Denn das hat offensichtlich Einfluss auf unsere Power. Ist jemand mit mir heute Abend? Das ist erschütternd, nicht? Was die Wissenschaft alles feststellt. Ihr könnt das nachprüfen. Das ist hier, ich gehe gerade noch mal eins zurück. Das ist veröffentlicht worden im American Heart Journal von 2006 von Eric G. Berg. Der hat diese 6 Untersuchungen untersucht und hat herausgefunden, dass der Fehler im Detail liegt. Und das veröffentlicht ist also, ich glaube, irgendwie wissenschaftlicher geht es nicht mehr. Okay, nehmen wir den nächsten Faktor vor, den Faktor Glauben. Also wir wissen, Gebet mit Power nützt schon was. Jetzt, was wäre, wenn wir auch noch glauben würden? Und Halleluja, die Heilung kommt. Interessant ist zu bemerken, dass der Glauben des Klienten eigentlich gar nicht so eine Rolle spielt. Ich habe festgestellt, ehrlich gesagt, wenn du mich da vorstellst, wenn du mir eine Reihe von 10 Leuten, richtige knackige Heiden, auf der Straße vor die Nase stellst und mir die Wahl lässt, für die 10 knackigen Heiden zu beten oder für 10 Christen aus irgendeiner Gemeinde, nehme ich die Heiden. Warum? Naja, die haben nicht so viel Murks im Hirn. Angefangene Glaubenslehre, halb kaputte, korrupte Glaubenslehre, irgendein Schrott im Kopf macht es fast unmöglich, durch den Dschungel des Unglaubens hindurchzukommen. Das ist wirklich wahr. Es ist manchmal Strafarbeit, für euch zu beten, sage ich ehrlich. Ja, warum? Ja, weil ihr genau wisst, wie es zu sein hat und weil ihr euch auf nichts einlassen könnt, was ihr euch nicht vorstellen könnt. Und es ist manchmal so wichtig, einfach ganz locker zu sein und sagen, hey Gott, mach doch einfach. Ja, es ist wirklich der Punkt des Glaubens, dass du jetzt richtig glaubst, spielt fast keine Rolle. Auch wenn Jesus gesagt hat, dein Glaube hat dir geholfen, aber da ging es um was anderes an der Stelle. Der wichtige Punkt ist, ich habe für viele Leute gebetet, die hatten wenig bis gar keine Hoffnung und sie wurden trotzdem gesund. Weil Gott gnädiger ist, Glauben ist außerdem etwas anderes, als wir denken. Der Glaube ist nämlich ein echter Durchbrechungsfaktor. Aber wir müssen das Wesen des Glaubens gleich noch verstehen. Wenn wir uns diese 2 Figuren hier unten angucken, dann ist das der Hauptmann von Kapernaum und das ist die Syrophönizerin. Und die haben heilsgeschichtlich überhaupt keine Chance in Bezug auf in irgendeinem dieser Bünde drin zu sein. Die sind weder Juden, noch ist es schon spät genug, dass sie ins Gnadenjahr des Herrn reinkommen, weil Jesus ist noch nicht gestorben. Jesus hat es noch nicht klar gemacht. Heiden können noch nicht kommen. Ja, das war ja das Problem von der Syrophönizerin, wo Jesus sagt, es ist nicht gut, das Brot zu nehmen und es den Hunden vorzuschmecken. Traut man sich gar nicht zu sagen. Auf jeden Fall, das hier ist Vater Abraham, denn Vater Abraham repräsentiert beide Bünde. Nämlich den Bund des Glaubens. Er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit. Und er repräsentiert durch seine eigene Beschneidung auch den Sinai-Bund. Das heißt, er ist in beiden zu Hause. Diese beiden Vögel hier unten sind in keinem zu Hause. Und beide haben aber eins. Sie haben einen Glauben, der Jesus beeindruckt. Jetzt habe ich gerade eben gesagt, der Glaube spielt gar nicht so viel Rolle. Ja, aber interessanterweise waren die alle beide ja nicht diejenigen, bei denen es um Heilung geht, sondern die haben für andere um Heilung gestritten. Ist euch das aufgefallen? Das ist der kleine Unterschied. Sie haben geglaubt für jemanden Dritten. Der Hauptmann von Kapernaum hat für seinen Knecht geglaubt und die Mutter hat für ihre Tochter geglaubt. Der Glaube ist nämlich wie ein Schalter. Man kann nicht viel Glauben haben oder wenig. Ich kenne diese Bücher oder diese Sachen. Ey, ich will mehr glauben. Nee, es ist leider, du hast genug Glauben. Du brauchst nicht mehr glauben. Die Jünger kommen zu Jesus. Sie haben was verstanden und sagen, lieber Herr Jesus Christus, wir sind jetzt hier und wir wollen dich bitten, mehre uns den Glauben. Und Jesus sagt als Antwort, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, könnt ihr zu dem Berg sagen, hebe dich hinweg und er hebt sich hinweg. Und jetzt kommt das Problem. Der palästinensische Senfkorn ist viel, viel kleiner als das europäische Senfkorn. Denn das palästinensische Senfkorn ist so groß wie ein Mückenschiss an der Wand. Das ist ungefähr die Größe. Das heißt also, wenn du einen Mückenschiss Glauben hast, kannst du Berge versetzen. Ja? Wenn du also jetzt kommst zu Jesus und sagst, mehre mir den Glauben, und wir würden ihn so verstehen, wie die Deutschen ihn in der Regel verstehen, das würde nämlich Folgendes bedeuten. Du kommst in tiefster Gangart zum Meister. Also du bist eigentlich schon ziemlich frustriert über dich selbst. Kommst zum Meister, sagst, mehre uns den Glauben. Und Jesus sagt, okay, also wenn ihr so viel wie einen Mückenschiss habt, könnt ihr zum Berg sagen, hebe dich hinweg. Da weiß doch jeder sofort, also zum Berg habe ich noch nie sagen können, hebe dich hinweg. Das hat noch nie funktioniert. Also mit meinem Glauben muss es ja so weit her sein, dass es keine Chance gibt für mich. Das wäre ja zynisch von Jesus, so zu antworten. Und ich weiß, dass Jesus nicht zynisch ist. Sondern was er sagt, ist zu ihnen, Jungs, regt euch mal wieder ab. Das ist nicht das, die Menge eures Glaubens. Sondern Jesus benutzte immer das Senfkorn als Gleichnis für unendlich wenig. An vielen Stellen. Und wenn er irgendjemand klar machen wollte, dass nur ganz wenig braucht, um großen Erfolg zu haben, sprach er von Senfkorn. Und genau in dieser Geschichte auch. Er sagt, das bisschen, diesen Mückenschiss Glauben, den hat jeder hier im Raum. Und der reicht für ganze Berge. Ja, so ein halber Mückenschiss Glauben für einen halben Berg. Versteht mich richtig, es kann dort in dieser Geschichte nicht um eine Mengenangabe gegangen sein. Sondern das ist ganz sicher so, dass Jesus die Leute nicht veräppeln will, sondern er will ihnen sagen, dein Glaube, der reicht vollständig aus. Du musst ihn einfach anschalten. Denn Glaube ist ein für wahr halten. Das Gegenteil von für wahr halten ist für Lüge halten, für unwahr. Also du kannst nur entweder glauben, ist es wahr, oder ist es eben nicht wahr. An, aus. Mehr ist das nicht. Wenn dein Glaube jetzt wahr ist, also dann handelst du danach. Deswegen sage ich immer, zeige mir, was du tust und ich sage dir, was du glaubst. Der beste Ausdruck deines Glaubens ist dein Handeln. Ja? Wer glaubt, dass es anfängt zu regnen, nimmt einen Schirm mit. Oder? Wer in England keinen Schirm mitnimmt, ist ein Optimist. Glauben ist ein An-Aus-Ding. Es gibt Qualität des Glaubens, es gibt eine Beschaffenheit des Glaubens. Die hat aber nichts mit seiner Menge zu tun. Dieser Hauptmann von Kapernaum hatte eine Beschaffenheit seines Glaubens, dass er glaubte, dass Jesus ein König ist. Traute ihm den Befehl zu, von der Ferne seinen Knecht zu heilen. Das hat nicht mit viel oder mehr zu tun, das hat was damit zu tun, was du Gott zutraust. Es ist eine Art, eine Qualität deines Glaubens. Versteht ihr den Unterschied? Also wenn wir für Kranke beten, ich bin der festen Überzeugung, wenn du nachher jemanden die Hand auflegst, hast du genug Glauben, den zu heilen. Das ist gar nicht dein Glaube. Lass dich doch nicht immer verscheißern vom Teufel. Du hast einen Mückenschiss-Glauben, garantiert. Das wirst du nie wieder vergessen, Mückenschiss-Glauben. Das ist eingebrannt für alle Zeit ins Hirn. Ja? Und den hast du. Und mit dieser Form deines Glaubens, mit dem bisschen, bist du in der Lage, jeden Krebs in Deutschland auszurotten. Jeden Menschen aus dem Rollstuhl zu holen. Das ist genug. Die Frage ist, wirst du beten? Nehmen wir uns den nächsten Faktor vor. Also wir haben jetzt Glauben und Gebet, es klappt ja schon ganz gut. Ja? Jetzt kommt ein Aspekt hinzu, den nennt man Beziehung. Beziehung zu Gott. Und seine zu uns. Natürlich Heilung passiert. Wir haben eine Untersuchung gemacht. Wir haben all die ganzen großen Cracks, haben wir alle in der Tabelle geschrieben. Nicht alle, wir sind noch dabei. Also es sind ja mal ein paar mehr, als ich am Anfang dachte. Und dann haben wir diese ganzen Namen und dann haben wir einfach so eine Untersuchung gemacht, haben gesagt, worauf führten sie ihre Vollmacht zurück? Was waren ihre größten Wunder? Was haben sie gesagt, dass man tun oder lassen muss? Und wir hatten gedacht, wenn wir so mal so eine richtig lange Tabelle machen, irgendwann muss doch so eine Überschneidung kommen. Ja? So zum Beispiel, trink kein Alkohol. Oder lese keine Zeitung wie Smith Wigglesworth. Ja? Lese nur Bibel. Ja? Und dann hockt so ein Typ wie der John Wimber dabei und der wird gefragt, ja, wie bereitest du dich auf die Heilungskonferenz vor? Sagt er, ja okay, ich stelle meine Diätkohle beiseite und mache einen Fernseher aus. Ja. Irgendwie, wir fanden heraus, dass der eine immer fastete, der andere nie. Wir fanden heraus, dass der eine kein Alkohol trank, der andere schon. Wir fanden heraus, dass der eine dies gemacht hat, der andere jenes. Und es gab einfach überhaupt keine Übereinstimmung. Es gibt also keinerlei Methode, außer einer einzigen. All diese Leute hatten eine ganz tiefe, intensive Beziehung zu Gott. Diese Menschen lebten quasi andauernd mit Gott. The presence is a power. Diese Gegenwart auf uns ständig ist die Power. Das hatten die. Selbst John Wimber, von ihm wurde gesagt, er konnte oder hat eigentlich nie länger als 20 Minuten gebetet, aber es gab keine 20 Minuten, wo er nicht gebetet hat. Smith Wigglesworth hat 5 Pfund ausgelobt für denjenigen, der ihn nicht lesend in der Bibel fand, weil er die ganze Zeit in Gottes Wort vertieft war. Er war die ganze Zeit irgendwie am Suchen und wollte tiefer hineingehen. Diese Menschen, ohne Ausnahme, denen war es wichtig, ganz nah an Gottes Herzen zu sein. Das ist, was wir gefunden hatten. Gut, dann kommt der nächste Faktor, sicheres Setting. All diese Dinge haben meiner Meinung nach Einfluss auf eine erfolgreiche Heilung. Das sichere Setting kommt, hier kam jemand auf mich zu und gesagt, ja, und wenn man das dann den Kranken verspricht, dass sie geheilt werden, das muss, also ganz wichtig ist, na klar versprechen wir niemandem, dass er geheilt wird. Um Himmels Willen, wir machen auch nicht den Anschein, als wenn wir das im Griff hätten. Wichtig ist, dass wir in einem sicheren Setting, dass wir Menschen, dass wir ihnen Schutz und die Würde des Klienten wichtig ist. Dass uns wichtig ist, wie es ihnen geht, diesen Menschen geht, für die wir beten. Der Klient sollte das Ganze als Segen erleben dürfen, nicht als notwendiges Übel. Also es ist nicht der Ort, an dem wir mal zeigen, wie dick die geistlichen Muskeln sind. Im Namen Jesu, sage ich dir. Ja, damit erschreckt man kleine Kinder und dann wird die Milch sauer im Kühlschrank. Ja, und es zeigt eigentlich nur, dass du dir deiner Sache nicht sicher bist. Derjenige, der sollte hinterher das Gefühl haben, ich bin geehrt worden. Love is respect and respect is love. Eine entspannte Atmosphäre hilft Menschen zu empfangen. Es ist nicht immer ratsam, mitten auf dem schmalen Steg zweier Straßenbahnen für jemanden zu beten und alle 2 Minuten macht. Ja? Wenn es nicht anders geht, ist okay. Aber eigentlich zweitbeste Lösung. Die Grenzen des Klienten sind auch unsere Grenzen. Wir müssen verstehen, Menschen haben 50 Zentimeter um sich herum in Sicherheitsabstand. Und es gibt echt Leute, die kapieren das nicht, dass wenn wir zu nah gehen, dass wir die Leute schon bedrohen. Halt doch einfach Abstand. Frag die Menschen, ob du deine Hand auflegen darfst. Und manchmal, wir haben festgestellt, auf der Straße gibt es eine super gute Lösung. Darf ich dich bemühen? Also auf der Straße machen wir einfach so, guten Tag, ich bin der Reinhard. Darf ich für Sie beten? Und ich behalte dann einfach die Hand als Geschenk. Ja? Hand geben ist in unserer Kultur etwas Anständiges. Und gleichzeitig habe ich Hand damit aufgelegt. Okay, nur mal Vorschlag. Die Grenzen des Klienten sind unsere Grenzen. Das heißt, wir sind sehr wach und schauen genau hin, wie Menschen reagieren. Und wenn der schon einen Schritt zurückgeht, dann geh du lieber auch einen kleinen zurück. Also wirklich achtet dieses Feld um die Menschen herum. Dann als Merke ist für mich, Liebe ist der Umgang, die Methode und das Ergebnis. Menschen sollen wissen, sie sind geliebt, wir müssen niemandem beweisen, dass wir die großen Heiler sind. Okay? Der nächste Faktor macht mir immer besonders Spaß, weil der ist so schön unberechenbar. Die Salbung. Salbung ist genau der Faktor, wo du alles vergessen kannst, wo ich vorher gesagt habe. Ich kann es dir nicht, also das ist, wenn Gott einfach voll die Kontrolle übernimmt und dann bist du plötzlich, stehst du neben dir, aber dann nimmst du dir auch niemand übel. Das ist das Zeichen. Ja, dann funktioniert das einfach. Aber die Salbung ist etwas, was man trainiert. Und das haben viele Christen, denken immer, das fällt so über uns her. Nein, Salbung, die Menge von Salbung, die kann man spüren. Gibst du mir mal wieder deine Hand? So, halt sie einfach dahin, so, ganz einfach. Guck mal, wenn ich meine Hand über deine Hand halte, komm, Heiliger Geist, danke, dass du da immer treu bist, immer. Dann beginnt jetzt zwischen seiner Hand und meiner Hand sich die Salbung Gottes aufzubauen. Das ist immer so. Mehr, Herr. Das ist noch zu wenig. Noch viel mehr. Und danke, Herr, dass du das tust und dass du uns zeigst, dass deine Salbung Realität ist. Jetzt wird schon ein bisschen mehr. Ja. Danke, Jesus. Und das Gute ist, man kann das wirklich spüren. Man kann da mit der Hand dazwischen gehen. Magst du mal mit deiner Hand dazwischen gehen? Du kannst es spüren, wie dazwischen drin die Kraft fließt. Was? Nochmal? Spüren wir es? Gut. Jetzt kannst du die Salbung, die ich auf deine Hand gegeben habe, die kannst du ihr einfach weitergeben. Streck mal deine Hand aus und mach das Gleiche. Seht ihr? Und das Gute ist, Salbung, die man weitergibt, die wird immer stärker. Wir haben das gemacht bei Leuten, wir haben so eine Leiterschaftsausbildung, da haben wir das gemacht. Und der Erste, der hat es gut gemerkt. Und dann kam neben ihm jemand, der hat null Anschluss unter dieser Nummer gehabt. Ja, der sagt, oh, ich merke gar nichts. Dann sage ich, mach nichts, gib die Hand weiter. Er gibt den Hand, der andere fällt vom Stuhl. Weil Salbung ist real. Salbung ist Realität. Und bevor ich für jemanden bete, sage ich, Vater, ich habe ja nichts zu geben hier. Nicht? Guck mal, ich habe nichts. Gib mir. Ich möchte, dass der Mensch gesund wird. Gib mir in meine Hand die Salbung, Herr. Und ich möchte, dass, wenn ich meine Hand darüber halte, ich möchte, dass deine Salbung da ist. Und dass du jetzt deinen Rücken heilst, dass du ihn entspannst. Danke, Jesus, dass du diesen Bruder so lieb hast. Und dass du ihm hier immer mehr Entspannung schenkst, genau in diesem Bereich. Und dass das aufhört, an der Stelle Verkürzungen zu geben. Und danke, dass du ihn da völlig herstellst. Halleluja. Und die Schmerzen aus deinem Rücken werden weichen im Namen Jesu. Amen. Das ist gut, ne? Kann man weitermachen? Diese Dinge sind einfach Realität. Salbung ist immer Realität. Du kannst mit Salbung kannst du hingehen. Gehe ich an Menschen vorbei und dann merke ich da, wo meine Hand reagiert, merke ich, wo die Krankheit steckt. Manchmal muss ich gar nicht fragen, wo sie ist, weil ich es rausfinden kann. Es reicht manchmal auch schon nur, dass ich nebendran stehe und kriege es mit. Weil die Salbung ist trainierbar. Wir können Salbung trainieren. Weil Salbung ist etwas, was Jesus hatte. Da heißt es, der Geist des Herrn ist auf ihr, weil er mich gesalbt hat. Jesus hatte diese Salbung auf sich. Interessant ist, dass es in Lukas 5 diese Passus gibt, den Lukas reinschreibt. In Lukas 5, Vers 17, da heißt es, und des Herrn Kraft war damit er heilte. Das ist wieder so eine Stelle, wenn irgend sowas steht, das beunruhigt mich immer. Weil ich denke, Jesus hatte ja den Geist Gottes auf sich und jetzt steht plötzlich extra von Lukas, ausgerechnet den griechischen Arzt, der wirklich akribisch geforscht hat, der schreibt dann an der Stelle und die Kraft Gottes war da zum Heilen, denke ich. Ja, wieso wird das extra erwähnt? Ich meine, Wasser ist im Rhein. Ja, also... Aber ich habe gelernt, dann, wenn extra sowas dasteht, dann zeigt mir das, und das ist meine tiefste Überzeugung, dass Jesus in der gleichen Art und Weise gekämpft hat wie wir. Dass er in der gleichen Art und Weise unterwegs war, wie wir sind. Und dass Jesus auch erlebt hat, dass Salbung er brauchte, um seinen Dienst zu tun. Es mag für dich eine Überraschung sein, aber Jesus hat morgens auch manchmal Rückenschmerzen gehabt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Pupse von Jesus auch nicht anders gerochen haben. Hast du schon mal gemerkt, dass Jesus auch gepupst hat? Ja? Ja? Mag dein Gottesbild jetzt zum Absturz bringen, aber... Jesus ist der Prototyp. Er war genau so wie wir. Und er hat, ich bin mir sicher, Jesus entäußerte sich allem, was er als Gott an sich hatte. Und wurde Mensch wie wir. Und deswegen können wir auch wirklich absolut alles von ihm lernen. Und Jesus wusste, wie er mit der Salbung umgehen muss. Okay. Gut, der Andreas Herrmann sagt, Salbung ist nichts anderes als die Kraft Gottes, die sich in unserer Mitte manifestiert. Sie ist die heilige Gegenwart Gottes in und auf uns Menschen, die uns zu Außergewöhnlichem befähigt. Das ist eine schöne Definition. Ich glaube, wir können es trainieren. Wenn du deinen Körper trainierst, kriegst du ein gutes Körpergefühl. Ich war mal Bodybuilder. Und als ich dann richtig so war, das war ein cooles Gefühl, wenn du so, wenn mich einer geärgert hat, habe ich mal so ein bisschen mit dem Muskel, so, Brustmuskulatur mal ein bisschen laufen lassen, ja. Da hast du ein Überlegenheitsgefühl. Ja, sieht man nicht mehr viel von. Ich habe festgestellt, dass man, wenn man die Seele trainiert, kriegt man ein gutes Selbstbewusstsein. Und wenn du deinen Geist trainierst, kriegst du ein Gottesbewusstsein. Dann Gott, weißt du, wir in der Pfalz, wir sprechen Pfälzisch und Gott spricht Salbisch. Wir müssen lernen, ihn zu verstehen, weil die Salbung leitet uns. Und das kann man trainieren. Das kann man in Grenzen trainieren, nicht vollständig, aber man kann es trainieren. Und John Wimber, der ging rum und hat gesagt, ja, komm mal her, komm mal mit deiner Hand, halt mal deine Hand dazwischen. Merkst du das? Merkst du, wie es warm wird? Ich sehe da drüben die Salbung. Kannst du das auch sehen? Ich meine, alle haben mal in die Richtung geguckt, es durfte ja nicht auffallen, dass wir es nicht sehen. Ja, also, versteht ihr, John Wimber war sehr trainiert da drin. Und wir können das auch. Und deswegen geh mit Jesus auf den Kurs, lass dich trainieren. Dann siehst du plötzlich über Leute Dinge geschehen. Ja? Was sieht man dann? Und dann weißt du, dass da Gott am Wirken ist. Okay, jetzt kommt der versprochene kultivierte Unglauben von gestern. Der kultivierte Unglauben kann nämlich dieser ganzen Sache einen Strich durch die Rechnung machen. Kultivierter Unglauben, habe ich gestern schon gesagt, ist dieser Apisteia. Und man kann es vergleichen mit einem Auto, das eigentlich ein Diesel ist. Habe ich so rumgeschrieben? Glaube entspricht einem vollen Tank mit Benzin. In diesem Bild betrachtet keinen Glauben haben als einen leeren Tank. Genau, also ein Benzinauto, das eben einen vollen Tank hat mit Benzin, das fährt gut. Gar nichts im Tank ist schlecht, hat man halt keine Energie. Aber richtig doof ist, wenn man Diesel in einem Benziner hat. Und kultivierter Unglaube ist wie Diesel im Benzinermotor. Es macht den Motor kaputt. Die Leute in Nazareth glaubten, dass Jesus der Sohn des Josefs war und seine Schwestern bei ihnen lebten. Und wie kommst du, Hansel, auf die Idee, dass du jetzt der Messias bist? Das heißt, sie hatten ein völlig geklärtes Konzept, wer Jesus war und wer er auf keinen Fall war. Und genauso geht es auch uns, wenn wir Menschen begegnen. Es gibt Leute, die sagen, ja, meine Krankheit, ja, das ist wie bei Hiob. Wie bitte? Ja, wie bei Hiob. Sag ich, wow. Wie bei Hiob? Bist du so gerecht? Wow, kannst du mir die Hände auflegen? Weil in der Bibel steht, dass in der ganzen, also es gab da niemanden, der so gerecht war wie Hiob. Ja, also ich wollte schon immer so jemanden begegnen, der so gerecht ist, ja, dass Satan selber kommen muss und ihn krank machen muss. Ja, also das ist der Hammer. Zweite Version, die neutestamentliche Version ist der Pfahl im Fleisch. Ja, ja, ich habe den Pfahl im Fleisch. Wirklich? Wow. So viel Offenbarung. Was hat Gott dir denn gesagt? Du sag mal, ich hole mal mein Papier, kann ich mitschreiben? Weil da steht doch geschrieben, er musste ihm, damit er sich nicht überhebt wegen seiner Offenbarung, musste er ihnen den Pfahl im Fleisch geben. Das ist alles frommer Bullshit. Völliger Unsinn. Erstens, Hiob geht im Neuen Testament nicht mehr, weil Jesus nicht mehr, weil der Teufel nicht mehr im Himmel angestellt ist als Verkläger, sondern rausgeflogen ist. Punkt. Der ist gefeuert auf Golgatha. So gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus ist. Punkt. Kein Job mehr. Der ist gefeuert in den zweiten Himmel. Jetzt ist er wütend und tobt. Anstelle dessen haben wir einen Vertreter bekommen, nämlich Christus, zur Rechten Gottes. Also Jesus hat den Platz getauscht mit dem Feind. Und da möchte ich mal sehen, wie der Feind jetzt in Hiob bei Gott durchkriegt, wenn Jesus neben ihm steht. Vergesst es. Okay? Auch, das hat mir immer so viel Trost gegeben, was die Freunde gesagt haben von Hiob. Lese es vielleicht nochmal. Und mich tröstet das überhaupt nicht. Falsche Gottesbilder trösten mich nicht im geringsten. Es ist wichtig zu wissen, dass falsche Überzeugungen stoppen können, was Gott vorhat. Und dass es manchmal wichtig ist, dass wir uns befreien lassen von den Theorien. So, jetzt haben wir eine ganze Menge. Ich will euch ja nicht entmutigen, aber es ist natürlich so, ich habe ja nicht gesagt, dass ich alle Gründe kenne, aus denen heraus irgendwas in Richtung Heilung nicht funktionieren könnte. Aber es gibt euch einen kleinen Überblick, dass es nicht zwingend an euch liegen muss, dass es jetzt nun nicht geklappt hat. Weil nämlich von euch wird doch nur verlangt, dass ihr gehorsam seid. Und nicht, dass ihr alles versteht. Natürlich kann man an den Schräubchen überall was drehen. Ja, da gibt es etwas über unserem Land. Das Blut der Erschlagenen schreit zum Himmel und verhindert Segen. Das ist eine Wahrheit. Aber da sind schon so viele Deutsche da gewesen und haben das wegpoliert. Also ich weiß auch gar nicht mehr, wie das funktioniert. Ist auch egal. Die Erwartungshaltung. Klar, du kriegst immer, was du glaubst. Du kriegst immer, was du erwartest. Wenn du nichts erwartest, hast du ja schon bekommen, was du wolltest. Und natürlich ist der Feind auch nicht untätig. Klar, du stehst neben jemanden, betest, dann fallen dir deine, dann fällt dir deine letzte Kardinalsünde ein. Hey, keep cool, du wirst Gott nicht überraschen. Also, ich meine, wer glaubt denn, dass du Gott täuschen konntest? Also, wenn du Gott enttäuschen willst, musstest du ihn ja vorher täuschen. Der sieht dir doch an deiner Nasenspitze an, wo du bist. Und genau da bettet er sich ein in deiner Gnade. Außerdem, ich bin schon so vielen Sündern begegnet, die Gott erhört für Heilung. Dass ich schon Glaubensprobleme hatte. Zum Beispiel den Korinthern. Es ist nicht so, dass du mit deinen Fehlern Gott aufhalten kannst. Bei Heilung geht es nicht um deine komplette Reinheit und wie du meinst, sondern es geht darum, dass du tust, was Gott dir gesagt hat und du für die Kranken betest. Ich will zum Schluss kommen. Allerdings muss ich euch Folgendes sagen. Der Glaube buchstabiert sich Risiko. Glaube zeigt sich immer in deiner Risikobereitschaft. Erzähl mir nicht, dass du Glauben hast, wenn du kein Risiko eingehen willst. Und ohne Risiko kannst du nicht lernen. Denn hier diese Kurve zeigt Folgendes, das ist die sogenannte Risikokurve. Wenn du hier in deinem Geist, wir sind jetzt hier ungefähr, also wir haben jetzt Teaching gekriegt, die Leute haben, oh, ich muss es richtig ausprobieren, wir haben richtig Lust, das zu machen. Und wahrscheinlich wird jetzt, wenn wir nachher füreinander beten, es wird alles passieren. Wir sind alle gesund. Okay? Ja. So, am Montagmorgen gehst du deinem Nachbar, stehst du deinem Nachbar gegenüber. Und was machst du? Du legst ihm die Hände auf. Und du fragst so ganz, und spüren sie etwas? Nö. Ja, und wie geht's ihrer Hand? Tut immer noch weh. Und du erlebst dich auf dem freien Fall der Skala nach unten. Dir wird plötzlich von der unbewussten Inkompetenz trittst du in das Stadion der bewussten Inkompetenz ein. Und du merkst plötzlich, Herr, hilf, denn ich verstehe nicht, warum es nicht funktioniert. Und es wird garantiert diesen Weg gehen, dass du anfangen musst, trotzdem immer wieder zu beten. John Wimber bekommt von Gott gesagt, er soll über Heilung lehren. Und er lehrt 6 Monate lang, jeden Sonntag über Heilung. Anschließend beten sie für die Leute und die Leute bleiben krank. Nein, noch schlimmer, die Leute stecken sich an den Krankheiten der anderen. Das ist die verschärfte Gemeinheit. Nach 6 Monaten sagt John zu Gott, ich predige darüber nie wieder. Und Gott sagt, dann schmeiße ich dich aus deinem Dienst. Klare Ansage, oder? Also predigt er noch 3 weitere Monate, Sonntag für Sonntag. Nach 9 Monaten erfolglosen Demonstrieren wird er morgens gerufen zu einer Frau, die schwer krank ist und im Bett liegt. Und er fährt halt hin, weil er halt der Pastor ist und nicht rechtzeitig entkommen konnte. Und er betet für die Frau und dreht sich gerade zu dem Mann um und will ihm erklären, dass er glaubt, dass es nicht funktioniert. Da steht diese Frau völlig geheilt aus ihrem Bett auf und war die erste, die überhaupt geheilt wurde. 9 Monate. Also der Vergleich für die Geburt dürfte hier getroffen werden. 9 Monate lang. Heidi Baker hat neulich in einem Interview gesagt, ich glaube, es ist auf YouTube, kann man es sehen, da sagt sie, in Mosambik, 90% jedes Tauben, für den ich bete, wird gesund. 70% jeder Blinden, für die ich bete, wird gesund. Sensationell. Also, von 10 Tauben, Menschen werden 9 geheilt bei ihrem Gebet in Mosambik für diese Leute. Und von 3 Blinden werden 2 sofort geheilt. Das ist einmal 70% und einmal 90%. Die Frau empfing prophetisch, dass sie viele Tauben die Ohren öffnen wird. Und für die nächsten 200 Leute, für die sie gebetet hat, ist nichts passiert. 200. Nichts. Was wäre, wenn die gestoppt hätte? Wann wirst du stoppen? Das ist mein kleines Helferlein. Das ist ein Gebetstagebuch. Da trage ich ein, wenn ich für einen Kranken bete. Datum, Krankheit, möglichst Name. Und da steht dann auch, wenn ich nachfrage, dann zeigt ein Pfeil nach oben, wenn es geklappt hat. Schräger Pfeil ist noch im Prozess. Oder gleich bleiben, nach unten ist schlecht. Ich empfehle euch, solch ein Buch zu schreiben, indem ihr anfangt, eurem Gott zu glauben für Heilung und einschreibt, wenn ihr für Menschen betet und nachfragt, was passiert ist. Denn wir sprechen jetzt nicht von Schmuh. Und die Prozentzahl, Menschen zu heilen, die steigt gewaltig, wenn ihr das tut. Ja, ihr könnt auf 90% und höher kommen. Ja, ihr könnt in bestimmten Krankheiten richtige Durchbrüche kriegen. Jesus lehrt uns, wie man Durchbrüche kriegt. Er sagt, der Freund bekommt einen Freund zu Besuch und er hat nichts zu Hause. Aber er weiß, wo jemand wohnt, der was hat. Und er geht an die Tür dessen, der was hat, und bängert an die Tür so lange, bis der aufsteht und ihm wegen seiner unverschämten Dreistigkeit das gibt, wonach er verlangt für seinen Freund. Und genauso unverschämt dreist müssen wir an Gottes Tür klopfen, dass er uns auftut und das gibt, den Durchbruch gibt für die Krebskranken, für die Leute, die mit allen möglichen schrecklichen Krankheiten hier in Deutschland leben. Wir müssen Gott die Tür eintreten, um sie heilen zu können. Denn es ist tatsächlich wahr, dass man hier zu dieser Kompetenz kommen kann, von einer bewussten Inkompetenz zu einer bewussten Kompetenz. Ich weiß zum Beispiel, dass ich zu einem hohen Prozentsatz Menschen heile, die Kopfweh haben. Wann? Immer. Egal wo. Das klappt nicht jedes Mal, aber es klappt. Und wenn ich es in Kopfweh kann, vielleicht schaffe ich das auch in Krebs. Und ich arbeite daran. Warum? Ich möchte, dass der Gott, der so gerne die Menschen heilt, dass der mich wirklich benutzen kann. Und deswegen gehe ich all diese Risiken ein. Und da hat irgendjemand am Anfang von dieser Konferenz gesagt, ja, lass uns ein Narr für Jesus. Das hier. Ein Narr für Jesus, noch ein Narr für Jesus, noch ein Narr für Jesus, noch ein Narr. Das ist genau die Narrerei, um die es geht. Du stehst nämlich ziemlich doof da. Du steigst aus, gehst hin und sagst, ich bringe Ihnen Heilung. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also ich bitte euch, geht diesen Kampf ein und wir können sogar zu einer unbewussten Kompetenz kommen. Was ist unbewusste Kompetenz? Petrus geht einfach entlang und wenn sein Schatten fällt, werden die Leute gesund. Das ist unbewusste Kompetenz, sowas funktioniert. Paulus, wir nehmen einfach von ihm das Taschentuch und legen es anderen auf. Das funktioniert. Das funktioniert wirklich, könnt es ausprobieren. Gott macht sowas. Gott heilt durch Telefone. Ich habe schon Leute angerufen per Handy. Ja? Und dann war da jemand mit Lungenfibrose. Endstadium. Und Gott heilt den am Telefon. Man kann sogar Drive-In machen. Also das haben wir gemacht in Texas. Da waren die Leute zu krank, um auf ein Auto auszusteigen. Ja, dann sind die vorbeigefahren am Eingang von der Gemeinde und dann haben sie ihre Scheibe runtergemacht und wir haben gedacht, und da hat einer neue Nieren gekriegt im Auto. Ich möchte euch bewusst solche Sachen erzählen, weil das ist die Wahrheit. Das hat Gott für Deutschland bereit. Leute, diese Dinge gehen. Ich bin überall hingefahren, habe mich überall reingemäht, damit ich das lerne und weiß, dass es funktioniert. Weil es funktioniert hier so wie in den USA. Es funktioniert überall. Aber wir müssen uns darauf einlassen. Ihr wollt wirklich was von Heilung lernen? Dann mal auf. Fangt mal an. Ja, wir stehen lieber bei Randy Clark in der Schlange in Partition. Aber Randy sagt, after the impartation, activation take place. Ohne Activation brauchst du auch keine Impartation. Wir haben dieses Jahr den Randy Clark bei uns ausgeladen. Ernsthaft. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass die gleichen Leute jetzt wieder vor Randy Clark stehen und wieder um Impartation beten. Das ist doch ein Wahnsinn. Wie oft wollen wir denn Impartation? Activation heißt es unterm Christenvolk. Das brauchen wir, nicht Impartation. Wir brauchen Activation. Ich meine, wie oft willst du nachtanken, bevor du einmal fährst? Glaubst du, die Salbung trägt dich zu den Leuten? Muss schon laufen. Und Randy Clark ist mir kostbar, dass er mich versteht. Das ist ein wahnsinnig guter Mann Gottes. Und es ist eine Ehre, wenn der zu uns kommt. Nur, dass er mich nicht falsch versteht. Aber ich habe keinen Bock, sowas zu verschwenden, wenn wir damit noch nichts tun. Ich möchte, dass wir erst dorthin wachsen. Ich möchte, dass wenn das nächste Mal kommt, dass wir sagen, und jetzt zünden wir die zweite Stufe. Versteht ihr, was ich meine? Ich nehme das ernst. Impartation ist eine wunderbare Sache. Aber wenn ich nichts mit, du brauchst nie wieder anstehen. Mann, geh in der Zeit ein Bier trinken. Es ist einfach ehrlicher. Wenn du es nicht machen willst, was stehst du da in der Schlange? Ist doch wahr, oder? Gut. Das ist ein guter Satz von Bill Johnson. Dem schließe ich mich an. Gott hat nicht nach jemandem gesucht, der den Mantel von John Wimber nimmt, sondern er hat gesucht nach einer ganzen Generation, die diesen Mantel nimmt. Und ich glaube, wir sind die Generation, die diesen Mantel nehmen, denn John Wimber war ja für alle eigentlich da. Das ist nicht für die Vineyard exklusiv, ganz und gar nicht. Und ich denke, dass Gott möchte, dass wir diesen Mantel anziehen und dass wir hingehen und die Dinge jetzt tun. Und das machen wir jetzt gleich. Ich weiß, es ist spät. Ich hatte auch echt gezweifelt, ob ich das euch zeigen sollte. Aber ich wollte einfach euch in das hineinbringen, dass es Realität ist. Geschwister, das ist Realität. Glaubt mir es bitte. Ich möchte euch bezirpsen, dass ihr mir das glaubt. Ja? Das ist die Wahrheit. Wir müssen los. Und das Beste ist, weißt, es gibt so viele irre Geschichten. Es ist so einfach, Menschen zu dienen. Ich war im Restaurant gesessen, dort hat jemand bedient und jemand anders hat die Leute eigentlich nur immer zum Platz geführt. Und wie diese Person vorbeikam, die nur zum Platz führt, sagt mir Gott plötzlich, in ihrem Leben ist es so, sie macht immer die Arbeit, aber sie bekommt nie Benefit dafür. Und dann bin ich zu ihr hin, habe ihr das gesagt, habe gesagt, Gott hat mir gerade gesagt, du machst immer die Arbeit, aber du kriegst nie den Dank dafür. Und die Frau, Tränenausbruch und Kram, ja. Und ich kannte die nicht, war völlig fremd und auf jeden Fall entwickelte sich ein Gespräch. Ich kam am nächsten Tag wieder und dann hat mir Gott gesagt, dass sie offensichtlich eine Essstörung hat. Und dann bin ich zu ihr hin, das kann man ja nicht so einfach fragen, wildfremde Person, habe ich gesagt, in ihrem Magen ist es da eigentlich öfters mal seltsam. Dann hat sie gesagt, ja, ist ja eine gute Umschreibung, ja. Und sie konnte ja nicht so, es war ja bezahlte Arbeit, also ging ich an ihr vorbei und beim Vorbeigehen habe ich ihr nur die Hand vom Bauch gehalten. Wir hatten schon hatte ihr schon meine Karte gegeben, dass sie wusste, wer ich bin und wo sie hinschreiben kann. Und ich bekomme ein halbes Jahr später bekomme ich ein Mail von ihr und sie sagt, du weißt nicht, was das in meinem Leben ausgelöst hat. Ich bin seitdem nicht mehr die gleiche Person. Ich gehe jetzt in eine Gemeinde und ich habe mein Leben völlig auf den Kopf gestellt. So eine simple, einfache Begegnung in einem Restaurant, die der Geist Gottes in seine Hand nimmt und uns benutzt, verändert das Leben eines Menschen nachhaltig für immer. Darum geht es im Reich Gottes. Darum geht es im Willen des lebendigen Gottes. Okay.